Ihr Lieben, herzlich willkommen. Eine neue Folge Open Court, unser Podcast des FC Bayern Basketball. Schön, dass ihr wieder zuhört oder auch zuschaut. Freue mich sehr auf eine besondere Folge mit einem ganz besonderen Spieler. Denn er ist erst wenige Tage beim FC Bayern Basketball gewechselt aus Istanbul. Nationalspieler Justus Hollerts ist da und soll den Bayern in den nächsten Jahren helfen. Wir freuen uns, dass er überhaupt da ist und wollen ihn euch auch ein bisschen vorstellen. Eine Menge weiß man natürlich auch schon über Justus, aber er ist natürlich insofern wieder auf der Landkarte, was den deutschen Basketball angeht, weil er eben die letzten Jahre im Ausland verbracht hat und umso schöner, ihn wieder in der BBL und auch zurück in der Euroleague zu sehen. Und heute in diesem Podcast. Hallo Justus.
Servus.
Wenige Tage erst in München. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin müde, was glaube ich auch zu erwarten ist, aber ja, ich fühle mich schon relativ gut angekommen. Klar, ich kenne die Jungs alle. Stadt habe ich schon ein bisschen gesehen, deswegen im Großen und Ganzen geht es mir gut.
Hattest du eine Verbindung irgendwie zu München in deiner Zeit in Hamburg oder als du in Deutschland groß geworden bist?
Nee, gar nicht. Also das Einzige, was ich weiß, dass viele sagen, dass München eine schönere Stadt ist als Hamburg.
Das sagst du aber nicht den Hamburgern.
Richtig. deswegen, ich lasse mich davon überzeugen.
Was hat dich überzeugt, zu den Bayern zu wechseln?
Ja, viele Faktoren. Also die Perspektive natürlich des Vereins erstmal. Ich glaube, die letzten Jahre hat man gesehen, wie sehr sich der Verein entwickelt hat und was für Potenzial noch in ihm steckt. Auf der anderen Seite natürlich auch Gordy. Ist ein super Trainer, der mir vertraut, der Sachen in mir sieht, die vielleicht nicht viele sehen, den ich kenne von der Nazo-Zeit und dann natürlich auch viele Jungs, mit denen ich schon zusammengespielt habe. Ich glaube, so die Kombination aus allem hilft mir sehr gut. Klar, ich bin wieder näher bei der Familie, ich bin in Deutschland, ich kenne die deutsche Kultur, das tut natürlich auch gut. Und dadurch, ja, gab es viele Punkte, die dafür gesprochen haben, dass ich zu Bayern gehe.
Bevor wir in deine basketballerische Geschichte und auch in deine Jugend so ein bisschen eintauchen gleich, um dich auch ein bisschen kennenzulernen, du sagst gerade, Gordy sieht Dinge in mir, die nicht viele sehen. Was sieht er denn?
Ja, ich glaube so, vor 2 Jahren hat er immer gesagt, da hatten wir ein Nazo-Spiel, dass ich ein kommender Euroleague-Spieler sein werde. Und da war, glaube ich, einer der wenigen, der das gesagt hat. Ich meine, dann bin ich in dem Sommer zu FS gewechselt. Und ja, einfach das Vertrauen, was er mir schenkt, zum Beispiel auch gestern im Spiel. Ich habe einmal mit dem Team trainiert, durfte die letzten, ich glaube, 14 Minuten am Stück spielen. In entscheidenden Situationen. So, das sind Sachen, die man nicht oft sieht, glaube ich. Und ja, deswegen bin ich einfach dankbar, dass ich jetzt hier bin.
Beeindruckend, was du gestern geleistet hast. Wir haben Montag, während wir diesen Podcast hier aufzeichnen. Unsere Zuhörer hören das natürlich dann erst ab Mittwoch. Also das Bamberg-Spiel ist ein paar Tage her für euch, aber ihr werdet es wahrscheinlich genauso verfolgt haben wie wir alle. Knapper Sieg gegen Bamberg. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, in der ersten Halbzeit war es auch bei dir. Du hast dann auch in der ersten Halbzeit auch relativ früh schon dann gespielt, bist von der Bank gekommen. Es war so ein bisschen Abtasten. Mhm. Und dann aber in der zweiten Halbzeit ist der Knoten geplatzt. Erst 2 Freiwürfe, dann ein toller Zug zum Korb mit einem spektakulären Dank. Dann ein Dreier. Auf einmal lief die Hollerts-Maschine, oder?
Ja, ich glaube, ich musste ein bisschen Rost ablegen. Ich meine, ich habe ja dieses Jahr nicht viel gespielt, beziehungsweise gar nicht gespielt. Ja, die erste Halbzeit war nicht gut, so das weiß ich auch. Aber wie du schon meintest, so ein bisschen antasten, schauen, was geht, die Defense lesen und dann in der zweiten Halbzeit habe ich einfach gesagt, so, ey, mach doch einfach so, du kannst Basketball spielen, so mach doch einfach mal. Und ja, hat ganz gut geklappt. Bin natürlich glücklich, dass wir zum Schluss noch gewonnen haben, das Spiel gedreht haben. Und dadurch würde ich sagen, war es ein sehr guter Einstand.
Als du auf dem Court warst, wurde das Spiel gedreht. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist das eine. Und ich fand es auch, das war so ein typisches Gordon Herbert-Ding irgendwie, dass ich dachte, wow, er lässt ihn echt viel spielen nach einem Training mit der Mannschaft. Hat dich das selber überrascht?
Ja, also klar, also ich hätte jetzt nicht gedacht, oder hätte mir jemand vor dem Spiel gesagt, dass ich in der Crunch-Time spiele, sondern hätte ich gedacht, okay, dann wahrscheinlich nur, weil Nick sich vielleicht ausgefault hat oder sowas. Ja, deswegen habe ich damit nicht wirklich gerechnet. Ich habe schon damit gerechnet oder mit mir wurde auch kommuniziert, dass ich spielen werde. Aber letztendlich, glaube ich, weiß gar nicht, wie lange ich gespielt habe, so viel zu spielen, das war dann doch schon etwas überraschend.
Und es hat viel Spaß gemacht, dich zu sehen und vor allem, was ich ganz beeindruckend fand, du hast relativ schnell auch die Führung dann auf dem Feld übernommen. Etwas, was du in deiner Jugend schon immer gemacht hast, was du in Hamburg gemacht hast. Du bist ein Führungsspieler. Ich fand es interessant, du hast dann die Mannschaft auch zusammengeholt, ne, in einer kurzen Spielpause mit denen geredet. Das heißt, du bist sehr schnell integriert offensichtlich in dieses Team. Liegt aber auch daran, dass du natürlich viele kennst, klar. Ne?
Ja, hundertprozentig. Ich glaube, das sind auch Sachen, die Gordy erwartet von einem Point Guard. Sachen, die ich gerne umsetze, Meinung von meinen Mitspielern holen will, wer vielleicht was sieht, was ich nicht sehe, wer es gerade fühlt, wo der Ball hin soll. Dafür bin ich da, dafür bin ich offen und ja, würde auch sagen, dass es so ein bisschen mein Stil auf dem Spielfeld beschreibt.
Ich habe in der Zeitung, ich glaube in der Süddeutschen gab es mal einen Artikel über dich, habe ich gelesen, er ist der Motor, Gehirn und Organisator. Stimmst du zu?
Ja, also kann man so sagen, so in den letzten Jahren auf jeden Fall. In Istanbul vielleicht nicht so sehr, weil einfach 5 Jungs da waren, die zocken konnten. Und da war es dann immer schon ein bisschen schwieriger und es war auch anderer Basketball, den wir gespielt haben oder mit dem ich mich wohlfühle, sag ich mal. Aber in der Zeit in Hamburg bei der Nazio würde ich schon sagen, dass ich so ja, der Organisator bin, ein sehr schlauer Spieler bin, der viele Sachen sieht, manchmal auch zu kompliziert spielt. Aber ja, wenn ich da einen guten Mix finde, glaube ich, kann ich auch dem Team helfen.
Wie spielt man zu kompliziert?
Wenn man probiert, eher schwierigere Pässe zu spielen als manchmal den einfachen.
Und dann steht also, der Trainer da und sagt, spiel doch den einfachen Pass.
Ja, weil wahrscheinlich der schwierige Pass in einem Turnover endet.
Wahrscheinlich. Du hast gerade die Istanbul-Zeit angesprochen. Ich glaube, für dich eine ganz, ganz schwere Zeit. 1,5 Jahre bist du da gewesen. Wolltest eigentlich ja nach deiner Spanien-Zeit nach Ljubljana wechseln. Hast da aber dann gar nicht gespielt. Ging dann als Laie weiter zur FS Istanbul. Und dann, du hast schon einige Spiele, vor allem in der Euroleague, ja auch gemacht. Und trotzdem war es für dich eine schwere Zeit. Inwiefern?
Es war eine schwierige Zeit, weil es das erste Mal war, dass ich vielleicht nicht so viel gespielt habe. Das lag auch einfach daran, dass wir ein Team hatten, was voller guter Spieler war, voller guter, erfahrener Euroleague-Spieler. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass es eine schwierige Zeit war. Ich glaube, es war eine sehr lehrreiche Zeit, vor allem abseits des Feldes, im mentalen Bereich mit Rückschlägen umzugehen. Klar, basketballerisch habe ich mich auch weiterentwickelt, einfach weil ich jeden Tag mit dem Shane Larkin, Will Clyburn, Roderick Bobois trainiert habe. Aber vor allem glaube ich im Kopf, dass ich mich sehr, sehr weiterentwickelt habe, dass ich erwachsener geworden bin. Und ja, würde ich zurückdenken und zurückblicken und hätte ich nochmal diese Entscheidung vor mir, würde ich mich immer wieder so entscheiden.
Weil du eben viel lernst.
Genau. Ja. Ich lerne viel. Das sieht man vielleicht außerhalb nicht so, weil man denkt, okay, wenn er nicht auf dem Feld ist, lernt er nicht so viel, stimme ich auch zu. Auf dem Feld habe ich nicht diese Erfahrungen gesammelt, denke ich, die ich mir vorgestellt habe. Aber abseits des Feldes einfach die Sachen aufzunehmen, wie Jungs essen, welche Routinen sie haben, wie sie trainieren, welche Skills sie trainieren. So, da konnte ich sehr, sehr viel lernen, sehr viel abgucken. Und deswegen ja, blicke ich einfach nur mit Freude auf die Zeit zurück.
Du bist 23 Jahre alt, das heißt, du bist ja auch noch ein super junger Spieler. Würdest du auch sagen, obwohl du viel schon erreicht hast, Bronzemedaille mit der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft, Weltmeister geworden, Teil dieses Wunders gewesen und bist du trotzdem jemand, der sagt, so, ich brauche auch so eine Zeit, um mich spielerisch weiterzuentwickeln, auch mal Rückschläge nehmen, nicht spielen, ist natürlich für einen Profisportler das Schlimmste, ehrlicherweise. Ne?
Ja, also ich bin da eigentlich sehr reflektiert. Ich weiß, dass eine Karriere nicht so geht. Mhm. Klar, bei mir war es jetzt der Fall, dass sie wirklich sehr, sehr schnell nach oben gegangen ist. Aber ja, es war einfach, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis es mal stockt oder nach unten geht. Ja, die Zeit hatte ich jetzt. Aber wie gesagt, so, das wusste ich, dass das irgendwann kommt. Dafür war ich vorbereitet und das hat nichts mit mir gemacht. Also ich habe meine extra Einheiten gemacht mit dem Skills Coach. Ich habe meine extra Einheiten im Krafttraining gemacht. Ich habe die Jungs supported. Also ja, ich habe mich super wohl gefühlt in Istanbul. Das Einzige wäre natürlich, dass ich mir gewünscht hätte, dass ich vielleicht ein bisschen mehr gespielt hätte. So wie es letztes Jahr dann ab Februar war. Aber ja, das sind Wunschvorstellungen. Das ist in der Vergangenheit, das kann man nicht mehr ändern. Deswegen ist alles gut.
Hier wirst du mehr spielen. Du hast hier einen Trainer, der dich sehr gut kennt, der dir vertraut. Eine Liga, die du natürlich kennst. Auch die Euroleague, die du kennst. Große Aufgaben. Welchen Eindruck hast du von der Entwicklung der Bayern, wenn du auf die vergangenen Jahre schaust? Du hast es vorhin schon mal angesprochen. Irre, was hier entstanden ist. Aber vielleicht ein bisschen genauer. Wo würdest du sagen, oder warum ist es auch so attraktiv, als Spieler hier zu spielen?
Also erstmal ist ja Bayern München eine Weltmarke. So. Und ich glaube, jeder dritte Mensch kennt gefühlt Bayern München. Mhm. Heißt, ja, alle assoziieren damit erstmal Fußball. Aber ich glaube, so nach und nach, vor allem in der Basketballszene, merkt man, wie gut München ist. Es gibt Spieler, die ja vielleicht sich vor 3-4 Jahren nicht vorstellen konnten, zu Bayern zu gehen, aber jetzt herkommt. Zum Beispiel Serge Ibaka letztes Jahr. So, ich glaube, das hätte man nicht gedacht, dass der vor 4-5 Jahren vielleicht kommt. Das zeigt ja einfach diese Entwicklung, die Steps, die die Bayern jetzt gemacht haben, und wahrscheinlich auch noch in der Zukunft gehen werden. Zumal mit dem SAP Garden jetzt, glaube ich, die beste Arena Europas eröffnet wurde, wo mehr Zuschauer kommen, was natürlich daraus generiert, dass man das Ganze noch attraktiver machen kann, dass andere Spieler kommen werden, denke ich, und dass man nach und nach, wie man jetzt schon die letzten Jahre an den Playoffs kratzt, auch mal erreicht hat, dieses Jahr hoffentlich erreichen wird. Ich glaube, das zeigt einfach die Kontinuität, die der Verein seit 3-4 Jahren hat, wirklich ja in der oberen Hälfte der Euroleague zu spielen und mitspielen zu können.
Und die Euroleague ist auch in diesem Jahr wieder wahnsinnig eng. Für die Bayern geht es in der Tabelle aktuell jetzt gerade wieder ein bisschen nach unten. Gefühlt ein Sieg, dann bist du wieder Dritter oder Vierter. Das ist ja auch Wahnsinn, ehrlicherweise. Der Druck auf die Mannschaft, das, was im Moment ja auch zu sehen ist, viel Rotation. Wir haben im Spiel gegen Bamberg ohne Jo Vogtmann gespielt, ohne Devin Booker gespielt. Man merkt ja auch, dass Gordy so ein bisschen aufpasst und guckt, ne, wem gibt er Pausen. Diese Belastung ist schon krass, oder?
Ja, also 100%ig so, die Belastung ist sehr, sehr krass. Zumal dieses Jahr, wie du schon meintest, also die Liga ist so, so eng. Mit einem Sieg kannst du auf Platz 12, glaube ich, fallen. Ja. Mit einem Sieg bist du Dritter.
Ja. So, das ist aktuelle Ausgangssituation.
Genau. Ja. Aber nee, so, es ist einfach sehr umkämpft und ich meine, es wird ja nicht weniger. So, es werden immer weniger Spiele. Heißt, die Spiele werden bedeutender. So, deswegen muss man natürlich schauen, dass ja alle gesund bleiben, fit bleiben und mit maximalen Energie in die Spiele gehen können.
Wir reden von über 80 Saisonspielen am Ende und da ist man dann schnell fast auf NBA-Niveau. Da ist es normal mit 82 Season-Spielen, also Regular-Season-Spielen plus die Playoffs, aber das ist natürlich hier auch nochmal mit den Reisen auch eine andere Nummer. Während die Amerikaner in irgendwelchen super Privatjets irgendwie durch die Gegend fliegen, hast du es ja hier auch anders. Und dann gibt's eben auch spannende Situationen, auch typisch Basketball irgendwie, ne, down to earth. Am Ende wird der Vertrag im Zug unterschrieben. Justus hat einen Vertrag bis 2028, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Unterschrieben. Im Zug, auf dem Weg nach Berlin, bei der Auswärtsfahrt.
Richtig, richtig, ja, das ist richtig. Vertrag war die Tage davor noch nicht da. Und alle, also, ich kann nicht für alle reden, aber ich wurde ein bisschen nervös, weil man will ja endlich diesen Vertrag unterschreiben. Und ich meine, ich glaube, ab Dienstag war schon eigentlich klar oder Montag war schon klar, dass ich herkommen werde. Und wenn sich das dann natürlich ein bisschen zieht, denkt man so, okay, woran hapert's dann? Aber dann Donnerstagnachmittag, als wir im Zug saßen, habe ich einen Vertrag bekommen und dann konnte ich ihn auch unterschreiben und dann war ja der Stress weg.
Und jetzt können wir sagen, welcome to Bayern München. Tolles erstes Spiel, vor allem tolle zweite Halbzeit gegen Bamberg. Interessant, dass du da nervös bist, weil die wollten dich ja unbedingt. Also Marco Pesic hat mir erzählt, der wollte dich vor einigen Monaten schon haben.
Ja, klar, aber es waren ja mehrere Vereine beteiligt, also FS und CD Vita zum Beispiel. Es kann ja irgendwie immer was schief gehen oder jemand entscheidet sich anders. Da waren ja andere Komponenten oder viele andere Komponenten, die da mitgespielt haben. Deswegen ja so ein bisschen Nervosität war da und ich meine, heutzutage oder vor allem im Fußball merkt man ja oder sieht man ja, wie viele Unterschriften dann doch noch vor, auf wie viele Spieler vor Unterschrift dann noch durchfallen oder irgendwas passiert, dass sie doch nicht unterschreiben können. Deswegen diese Nervosität war deswegen, glaube ich, gegeben.
Spricht total für dich, finde ich. Also, dass du da auch nicht so abgezockt bist und so, sondern wirklich da nervös bist, bis dann die Unterschrift drunter ist und bis es dann endlich losgeht. Wie würdest du dich mit drei Worten, was bist du für ein Charakter?
Durchdacht. Ich würde sagen, ruhig.
Ja.
Und
soll ich dir eins in den Mund legen, was ich glaube?
Gerne.
Ehrgeizig.
Ja, ehrgeizig trifft es auch gut. Aber würde ich jetzt vielleicht nicht mal so sagen. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich würde eher sagen, vielleicht auch ein bisschen missverstanden. Im Sinne von, ich glaube, wenn man mich besser kennt, bin ich ein anderer Typ. Also am Anfang bin ich eher so abwartend, ruhig etc. Aber wenn ich jemanden gut kenne und wenn ich mich wohlfühle, dann
wird's cool.
Nicht cool, dann wird's eher gestört.
Gestört. Definiere gestört in dem Zusammenhang.
Ja, also mit meinen Teamkameraden jetzt hier zum Beispiel Andreas Obst, Johannes Vogtmann, da kann man schon, ich glaube, es kann nervig werden für die Mitspieler ab einem gewissen Punkt.
Ich habe Johannes gestern gefragt, was bist du für ein Typ und so, sagt er, redet ihr, gibt es irgendwie eine crazy Geschichte irgendwie mit Justus, sagt er, es gibt nur crazy Geschichten. Ja. Da habe ich dann schon gemerkt, also ich glaub, okay, so, da scheint irgendwie eine Connection auf jeden Fall seit vielen Jahren zu sein.
Ja, ich glaube, so stille Wasser sind tief, das trifft es ganz gut.
Das ist ganz interessant, wenn man ein ruhiger Typ ist, zumindest zu Beginn und nicht so richtig Vertrauen fasst, manchmal wird das ja als Arroganz ausgelegt, ne? Und dass man, obwohl man einfach nur abwartend ist, so, ne? Meinst du das vielleicht auch mit missverstanden?
Ja, genau. Also ich bin nicht ruhig, weil ich kein Interesse habe oder sowas, sondern ich bin einfach ruhig, weil ich mag es gerne, erstmal alles zu scannen, alles anzuschauen und dann Aktion zu machen, sag ich mal. Mhm. Deswegen, ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich vielleicht missverstanden werde. Aber alle Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein sehr, sehr lauter, anstrengender Typ sein kann.
Bin ich mal gespannt, wie sich dieser Podcast hier noch entwickelt.
Schauen wir mal.
Du hast, wobei es macht großen Spaß mit dir, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Wie bist du groß geworden in Hamburg?
Sehr gut, also ich habe 3 Geschwister, eine Schwester, 2 ältere Brüder. Meine Eltern hatten ein Haus, ein Reihenhaus, oder wir haben ein Reihenhaus, wo wir uns einen eigenen kleinen Basketballcourt gebaut haben. Habe erst Fußball gespielt lange, dann bin ich zum Basketball gegangen, weil meine Brüder zum Basketball gekommen sind. Mein Dad hat früher auch ein bisschen Just for Fun gezockt. Deswegen, also meine Kindheit war top. Ich habe es geliebt, so Kindheit war wirklich sehr, sehr schön. Meine Eltern, Oma, Opa, ich glaube, meine ganze Familie hat uns immer unterstützt. Oma, Opa sind zu jedem Auswärtsspiel in der Pro B zum Beispiel gekommen, zu den Heimspielen in Wedel, haben so ein kleines Proviantpaket zubereitet für nach dem Spiel. Also ich würde schon sagen, dass ich sehr, sehr viel Unterstützung von meiner Familie bekommen habe und dafür natürlich auch sehr, sehr dankbar bin, dass sie ja mir einfach diese Möglichkeiten gegeben haben. Plus, ich glaube, es ist nicht normal, dass du einen Korb mit Gummiplatten im Garten hast, wo du im Sommer
Gummiplatten sogar.
Ja, genau. Geil. Wo du im Sommer halt wirklich von 11 bis 1 zocken darfst oder 10 bis 1, dann Mittagspause gab und dann darfst du noch bis 7 Uhr wieder spielen.
Mittagspause, so. Weil Reihenhaus und sonst beschweren sich die Nachbarn oder
Mama hat immer gesagt, von 1 bis 3 ist Mittagspause.
Oh.
So, da sollen alle ihre Ruhe haben und danach durften wir wieder.
Und dann durften die Kinder wieder ab.
Dann waren wir wirklich so um 14.58 Uhr standen wir dann schon. Dürfen wir wieder.
Ist das geil.
Ja.
Du warst ja ein sehr talentierter Fußballer auch, ne? Ich habe gelesen, dass du sogar ein Probetraining bei der U14 vom FC St. Pauli hattest. Die wollten dich dann haben, aber von eurem Haus oder von deinem Wohnort, es war immer eine Stunde Fahrt auf dem Kiez zu Pauli und warst aber sehr talentiert. Also die wollten unbedingt, dass du für diesen Verein spielst, von dem du ja bis heute, glaube ich, auch großer Fan bist.
Sehr großer Fan auf jeden Fall.
Was hat dann den Ausschlag für dich gegeben? Okay, Fußball, Talent, ja, alles klar. Basketball aber auch Talent. Die größeren Brüder haben Basketball gespielt. Deine Schwester, glaube ich, war auch in der Hamburger Auswahl irgendwie oder auch sehr talentiert. Ja. Wann war für dich klar, okay, nein, kein Fußball?
Das war dann wirklich erst klar, als ich das Probetraining absolviert habe und dann den Anruf vom Trainer bekommen hatte. Da wusste ich, okay, ich muss mich entscheiden, weil beides schon sehr ernst wurde und man konnte es nicht mehr kombinieren. Und dann bin ich nach meinem Gefühl gegangen, wo ich mehr Spaß hatte. Und
du hast wahrscheinlich dich nicht gefragt, wo kann ich Weltmeister werden?
Das auf jeden Fall nicht. Nee, wo ich mehr Spaß hatte und auch schon, glaube ich, im Inneren so, wo kann ich Profi werden? Wo ist die Chance höher? Sag ich mal. Und es gibt zig Leute, die Fußball spielen, so das ist einfach so. Basketball hat mir einfach mehr Spaß gebracht. Ich hatte 2 Hallen im Radius von 5 Minuten Autofahrt um mich herum, wo ich Training hatte.
Und Hitfeld, glaube ich.
Hitfeld, genau, Hitfeld Sharks. So dann jeden Tag 1,5 Stunden Bahn zu fahren zum Training. Bei Pauli, glaube ich, dafür war ich noch nicht gemacht. da wollte ich lieber in meiner Wohlfühloase bleiben. Mhm. Und ja, im Endeffekt war es dann auch die richtige Entscheidung.
Die goldrichtige Entscheidung, das muss man sagen, mit Blick auf deine noch sehr junge Karriere. Du hast ja natürlich auch noch eine Menge vor dir, machst einen weiteren Step. Du hast gerade die Pro B schon mal angesprochen. Ristwedel ist ja auch ein Traditionsverein im deutschen Basketball. Hast dann dort Pro B gespielt, erste Erfahrungen, so ich sag mal, auf so einem Profiniveau gesammelt. Da warst du wie alt? Ich glaube 16, 17.
16,
ne? 16. 16, mit 16, ja. Also dann damals in der dritten Liga oder Pro B, nennt sich auch so ein bisschen zweite Liga, aber es ist faktisch natürlich die dritte. Und dann ging es ja dann auch in Richtung Hamburg Towers sehr früh in die Nachwuchsbundesliga, das ist das eine. Und dann kamen aber auch die ersten Kontakte, glaube ich, relativ schnell in Richtung der ersten Mannschaft. Du hast sehr früh auch dann mit der ersten, die damals noch in der zweiten Liga gespielt hat, dann trainiert und warst auch einmal mittendrin.
Ja, genau. Also es war ja eine surreale Sache, weil ich hatte dann ein Jahr, glaube ich, Pro B gespielt und dann kam Mike Taylor zu den Towers in der Pro A. Und ja, am Anfang war der Plan, dass ich einfach im Sommer mittrainiere, während der Saison einfach mal ein bisschen trainiere und schauen wir mal. Ja, und ich habe mich nicht schlecht angestellt. Mike hat mir sehr viel Vertrauen auch gegeben, muss man sagen. Was, glaube ich, nicht oft passiert, dass man einem 17-Jährigen oder 18-Jährigen so viel Vertrauen schenkt und der auch Fehler machen darf und dann nicht direkt ausgewechselt wird, sondern weiterspielen darf. Mhm. Ja, und nach habe ich einfach mehr Vertrauen bekommen, bis ich dann zum Schluss wirklich in den Playoffs und im Finale dann noch wichtige Minuten gespielt habe für die Towers.
Das ist so schön, wie viel Understatement du das erzählst. Im Finale um den Aufstieg hast du den entscheidenden Dreier gemacht, ja, wenige richtig. Sekunden vor Schluss gegen Nürnberg.
Ja, das war, ja.
Dafür bin ich ja dann da.
Das ist eine Märchenstory, ne?
Es ist wirklich eine Märchenstory, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, selbst wenn ich jetzt davon noch rede, dann klingt das surreal einfach.
Also dieser Dreier hat dafür gesorgt, dass die Hamburg Towers
Meister wurden.
Dass wir Meister wurden und damit aufgestiegen sind.
Aufgestiegen sind wir schon.
Oder das war aufgestiegen, genau, stimmt.
Weil die beiden Finalisten steigen auf.
Richtig.
Aber genau, wir brauchten, ich glaube, 2 Punkte zur Meisterschaft. Und ja, die haben mich freigelassen. Dann habe ich einfach abgedrückt und reingemacht. Wusste nicht, wie ich jubeln soll. Aber
das sind ja diese Würfe, von denen jeder junge Basketballer träumt.
Auf jeden Fall. Ne? Also ich habe, das klingt jetzt witzig, ich habe mit meinem Bruder immer zu Hause im Garten, haben wir ein Spiel gehabt, das haben wir selbst 3-2-1 genannt, wo wir uns so Situationen vorgestellt haben. Ich habe einen Ball, 30 Sekunden, du bist 7 Punkte hinten, so was musst du machen. Mhm. So, und ja, das mal, sag ich mal, im Real Life dann zu erreichen, da den Game Winner zu machen oder den entscheidenden Wurf, das war schon sehr, sehr besonders und ist auch einfach sehr besonders und wird immer in meinem Kopf bleiben.
Und damit hast du Hamburger Basketballgeschichte geschrieben. Das klingt jetzt sehr groß, wenn ich das sage, aber das ist Fakt. Also wenn du über solche großen Erfolge nachdenkst, wie ist dieser Moment? Ist das, also du stellst es dir als Kind vor, dass das irgendwie klappt und du wirfst und stellst dir vor, drumherum sind Tausende, die jubeln. Wenn es dann so ist, ist das wie ein Film, wenn du da heute dran denkst?
Ja, also es ist wie ein Film. Wie so ein gescripteter, schlechter, guter Film.
Happy End.
Ja, ich bin da noch immer ein bisschen leer, weil das sind einfach Sachen, die ich mir nie vorgestellt habe, wo ich auch wahrscheinlich nicht dran geglaubt habe, dass es irgendwie passiert oder dass man in diese Position erstmal kommt, weil das ist so, so unwahrscheinlich. Und auch jetzt noch, also wenn wir darüber reden, das ist einfach so, stimmt, das ist ja passiert. Also
sogar ich habe ein bisschen Gänsehaut.
Ehrlich. Genau, es ist einfach so ein unbeschreibliches Gefühl, unbeschreibliche Story. Mhm. So, und das wird in 10 Jahren genau noch das Gleiche sein, so wenn man mit Marvin drüber redet, Marvin Willoughby, so es ist, alle Beteiligten sind einfach so, was ist hier eigentlich passiert? Und ich glaube, das dauert einfach, bis man das verarbeitet hat und vielleicht wird man es auch nie verarbeiten, weil es einfach, wie ich schon meinte, es könnte von einem Film kommen einfach. Es könnte so ein Skript sein.
Welche Rolle spielt es, dass es auch noch die Heimatstadt ist?
Sehr viel. Also ja, ich liebe Hamburg über alles. So, Hamburg ist mein Zuhause, wird immer mein Zuhause bleiben. Ich hatte meine Freunde, meine Familie, alle in der Halle. Und ja, die Towers sind für mich Familie. Also was anderes kann ich darüber nicht sagen.
Hast dann auch in der BBL gespielt? drei Jahre in der BBL gespielt und hast dich dann entschieden, nach Spanien zu gehen. Der spanische Basketball, ihr habt jetzt einen Bundestrainer aus Spanien. Mhm. Spanischer Basketball ist ja schon auch ein bisschen anders. Wenn wir in die Geschichte schauen, dann hat der spanische Basketball schon auch Europa sehr geprägt, sehr athletisch. Was hat für dich den Ausschlag gegeben? Spanien ist für, ne, du warst 21, das ist jetzt ein Step, den will ich machen. Du bist nach Galicien gegangen.
Sehr schön ist es da. Also kann ich nur jedem empfehlen erstmal. Küche ist top.
CB Breogán.
Ja, also es gab mehrere Punkte, aber vor allem der ausschlaggebende Punkt für mich war einfach, ich muss raus aus meinem gewohnten Umfeld. Ich brauche einen Tapetenwechsel, ich muss raus aus Deutschland. Ich brauche mal was anderes, ich muss auch erwachsen werden. So. Und klar, das hätte ich vielleicht ganz vielleicht irgendwo in Deutschland, bei den Bayern, Alba, Ulm auch haben können. Aber in der Form glaube ich nicht, weil ich das erste Mal wirklich diese Erfahrung gemacht habe, okay, du bist weg von allen, weg von der Familie, du bist irgendwo.
Bist du das erste Mal auch weggezogen von
ja,
zu Hause?
Also, ich habe in Hamburg schon eine eigene Wohnung.
Du hattest eine Wohnung,
aber
okay.
Ich war 20 Minuten von zu Hause entfernt und wenn ich keine Lust hatte, dann bin ich nach Hause, Mama hat gekocht.
Ja, okay. Ne? Also hat du warst schon sehr im Schoß der Familie.
Genau. Okay. Dann kam das Angebot von Breogán. Mir wurde gesagt, ich bin Starting Point Guard. Es war ein Verein, der einfach nur das Ziel hatte, in der Liga zu bleiben. Heißt, der Druck war nicht allzu hoch. Und mit den ganzen Sachen habe ich mich dann dafür entschieden. Und war eine prägende, tolle, aufregende Zeit. Also das Jahr war wirklich so, du konntest dich auf Basketball komplett fokussieren. So in der Stadt gab es keine Ablenkung. Es ist eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, die Basketball leben. Deswegen, es war sehr, sehr besonders und genau das eigentlich, was ich mir auch erwartet hatte.
Ich habe auch gelesen, dass du dich in dieser Zeit damals, ich weiß nicht, ob es stimmt, für den NBA-Draft angemeldet hast. Da habe ich mich zuerst gefragt, wie meldet man sich eigentlich für den NBA-Draft an? Also muss man da online sich irgendwie registrieren? Wie funktioniert
ja,
das?
Ja, was macht der Agent?
Ja.
Und dann kriegst du so ein, ja, über eine Mail einen Brief irgendwie, wo du dann einfach nur eine Unterschrift geben musst und dann bist du sozusagen eligible. Also kannst dich, aber bist angemeldet und Teams können dich draften.
Aber es ist dazu nicht gekommen.
Genau. Ja.
Für dich damals eine Enttäuschung?
Nee, also ich bin sehr, sehr reflektiert und ich wusste, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich in die NBA gehe, dass mich ein Team draftet, weil ich selbst wusste, so weit bin ich einfach nicht.
Aber wenn man sich anmeldet, dann hat, also du hast ja diesen Traum gehabt, klar, ich meine, den hat jeder junge Basketballer natürlich, ne?
Ja, also der Traum wird auch immer da bleiben, so, und das ist ja auch ein Ziel von einem. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht das Ziel habe, irgendwann in der NBA zu spielen. Auf der anderen Seite bin ich genauso happy, wenn ich in Europa in der Euroleague meine Karriere gehe und das mit der NBA nicht funktioniert. Also da würde ich dann jetzt nicht irgendwie in der Ecke sitzen und weinen oder sowas, sondern da bin ich einfach stolz, dass ich überhaupt Basketball spielen konnte für 17 Jahre hoffentlich oder für die nächsten Jahre auch noch.
Interessant, dass du 17 sagst.
Ist das ja, ich habe so überlegt.
Ist das der Gameplan?
17, 18, 35. 35 ist eine gute Zeit. Nee, aber so da wäre ich dann nicht traurig, wenn ich jetzt die NBA, wenn ich das nicht schaffen würde.
Dann der Schritt nach Slowenien. Warum Slowenien, für die du ja nie gespielt hast dann?
Ja, es war einfach so, ich hatte in Deutschland habe ich mich durchgesetzt, in Spanien habe ich eine gute Saison gespielt. Und alle Ligen unterscheiden sich ja ein bisschen. Und dann war so die Überlegung, okay, welche Liga gibt es jetzt noch, wo ich einfach körperlich vielleicht nochmal einen nächsten Schritt machen könnte in einer sehr physischen Liga. Und ja, dann hatten wir uns für CD Vita entschieden, die auch Ambitionen hatten. Ich meine, die haben Historie, wo sie, glaube ich, in der Euroleague waren und sowas. Die hatten die Ambition, einen Eurocup zu gewinnen. Letztendlich war ich da für den Medizincheck und das war's. Weil dann das Angebot aus Istanbul kam.
Und dann bist du nach Istanbul gewechselt und von Istanbul dann hierher. Erzähl uns mal über, ich meine, wenn wir Euroleague-Spiele schauen, was da in Istanbul abgeht, das ist eine andere Welt, ne? Also Fans, Begeisterung, Härte, das ist schon richtig abgefahren, nicht nur diese türkische Liga zu vergleichen mit der deutschen, sondern vor allem eben auch in der Euroleague. Wie abgefahren war das zu Beginn für dich?
Es war auf jeden Fall anders, weil Also ich glaube, so der größte Unterschied ist einfach, dass die Fans viel mehr involviert sind, im Sinne von, es bedeutet denen einfach viel mehr, wenn man gewinnt oder wenn man verliert. Mhm. So, und dann kriegt man beide Seiten auch ab. Aber das war sowas, was für mich neu war, weil in Spanien jetzt beim Verein, okay, du hast verloren, aber du bist nicht bei einem Team, das das Ziel hat, EuroLeague Champion zu werden. So, und das hatte ich das erste Mal gehabt und da ist die Erwartung einfach komplett anders. Wenn du in der türkischen Liga, also in der türkischen Liga erwartet jeder, dass du ins Finale kommst und jeden Verein davor mit 20 besiegst.
So, und dann, wie bist du am Anfang damit umgegangen? Sehr behütet groß geworden, was du gerade erzählt hast, ne? Beschaulich, Hamburg, die Towers, zu Hause, in Spanien, kleine Stadt, Hauptsache in der Liga bleiben. Und dann bist du auf einmal da. Wenn auf einmal Hunderte nach einer Niederlage dich richtig auf Deutsch scheiße finden.
Ja.
Das macht ja was mit dir.
Genau, so das, darum muss man sich erstmal gewöhnen. So am Anfang war es so, okay, was geht denn jetzt hier ab? Das Gute war, dass ich Tibor bei mir hatte, Tibor Pleiss. Der mir da sehr, sehr viel geholfen hat. Und man sich natürlich auch von den anderen Leuten Sachen abgucken kann. Also so, die interessiert das irgendwie gar nicht so. Dann fragt man natürlich, wie kommst du dahin, dass es dich nicht interessiert? So, ich habe dann auch angefangen, mit einer Mentalcoachin zu arbeiten. Einfach, dass ich stark genug bin, sage ich mal, ja, mit diesen Nachrichten, die man bekommt, einfach umzugehen und mir mein Teil dazu denke, aber das mich nicht richtig affected.
Nachrichten, die du wie bekommst? Wie melden sich die Menschen?
Ja, über Instagram.
Du kriegst dann wirklich Beschimpfungen auch bei Niederlagen oder auch großes Lob? Gibt's das auch? Also, dass Leute dich lieben, weil du gut gespielt hast?
Sagen wir das andere eher öfter.
Das andere, ja?
Ja, ja. Also, weil ich glaube halt einfach, weil es bedeutet den Menschen einfach so, so viel und die geben sehr viel Geld für den Sport aus. Die Inflation zum Beispiel ist ja riesig in der Türkei und dann packen sie schon, geben viel Geld für diesen Sport aus, und dann werden sie da noch enttäuscht. So, das kann man ja auch verstehen, ist alles kein Problem. Ja, aber damit erstmal, oder das erstmal sowas zu erleben, das war schon komisch.
Der Druck, glaube ich, ist am Anfang,
ja,
also extrem
Druck
krass,
ist,
ne?
Druck ist riesig. Also du musst hinkommen und du musst direkt performen.
Ja.
So, wenn du nicht performst, ist, was machst du eigentlich hier?
Und du hast mal performt, dann hast du mal nicht performt, ne? Und hast natürlich das für dich, also hast du vorhin erzählt, eine lehrreiche Zeit angesehen. Auch das, glaube ich, ne? Du bist mental deutlich stärker geworden, einfach weil du auch hundertfach beschimpft worden bist. So kann man es irgendwie zusammenfassen.
Ja, ja. Also so, die Zeit da war einfach eine Achterbahnfahrt. So, am Anfang habe ich weniger gespielt, letztes Jahr zum Ende habe ich viel gespielt. Dann habe ich dieses Jahr wieder weniger gespielt, dann habe ich ein paar Spiele ordentliche Minuten gesehen, wieder gar nicht gespielt, wenig gespielt. Also es war immer so ein Hoch und Runter. Und wenn man dann spielt, so dann, klar, du bist nicht im Rhythmus, aber du musst performen. Mhm. Wenn du dann nicht performst, dann sagen alle, warum packt der Trainer ihn denn überhaupt rein oder warum spielt er denn überhaupt? Ja, es sind so Sachen, die, mit denen man sich einfach auseinandersetzen muss und von denen man viele Sachen lernt, aber die einen jetzt nicht, also die mir nicht nahe gehen.
Welche Rolle spielt es in deiner Karriere, in deiner jungen Karriere, dass natürlich, egal wo du hingehst, du wirst immer der Weltmeister sein?
Das kann ich immer sagen. Also das war auch das Erste, als ich nach Istanbul kam, meinte ich, ey, ihr habt ja schon alle viele Sachen gewonnen, aber Weltmeistertitel habt ihr noch nicht. Ne? Nee, aber das ist, ja, also es ist einfach geil zu sagen, dass man Weltmeister ist. Ja. Also ist einfach geil.
Du bist Teil der größten deutschen Basketballgeschichte.
Genau, genau.
Das auch das wird für immer bleiben. Wenn du den Dreier damals in Hamburg vergleichst zum Meistertitel in der zweiten Liga mit dem Moment des Gewinns der Weltmeisterschaft in Manila, wo war mehr Gänsehaut?
Boah. Ja, die Weltmeisterschaft. Also ich glaube nicht mal, dass wir das Spiel, dass wir das Finale gewonnen haben, sondern so dieses Halbfinale gegen die USA. Das war nochmal irgendwie so größerer Wow-Moment. Mhm. So, weil damit hat wirklich niemand gerechnet. Und es war einfach ein Moment, wo wir selbst, also der einfach komplett surreal war, wo wir selbst auf der Bank und danach in der Kabine alle nicht realisiert haben, was überhaupt passiert ist und was für eine Chance wir haben. Und das Finale, klar, das auch, aber ich glaube, der Moment davor, dieses Halbfinale, war einfach nochmal ein Ticken intensiver.
Und du hast im Halbfinale nicht gespielt und auch im Finale nicht gespielt. Das ist auch Teil der Wahrheit. Und trotzdem hast du eine ganz, ganz wichtige Rolle immer gehabt. Gordon Herbert, der das ja in der Nationalmannschaft, aber auch hier ja immer wieder sagt, die 11, die 12, die sind ganz, ganz wichtig für dieses Team. Er hat euch mit auf diese Reise genommen. Das heißt, du schaust da auch nicht wehmütig wahrscheinlich auf diese Zeit zurück, ne?
Auf gar keinen Fall. Also ich meine, ich habe ja in der Vorrunde bis zum Halbfinale habe ich ja Minuten gesehen und auch meinen Input gegeben. Mhm. Und ja, also wie gesagt, so, es sind 12 Spieler bei einer Weltmeisterschaft von, ich weiß nicht, wie vielen spielenden Basketball-Leuten, Leuten in Deutschland. So, also wenn du dann irgendwie so Wut in dir hast, dass du nicht spielst, dann sorry, aber das verstehe ich nicht, weil erstmal bei einer Weltmeisterschaft zu sein, ist, glaube ich, was, wovon jeder Junge träumt, oder jedes kleine Mädchen. Dann selbst zu spielen, im Halbfinale, ins Halbfinale zu kommen und eine Chance zu haben, eine Medaille zu gewinnen, also was will man mehr? Ne? Deswegen, ey, also.
Brauche ich darüber reden.
Hätte ich gar nicht gespielt, ey, die Erfahrung einfach zu machen und mit den Jungs da zu sein, das war eine Zeit, die war so geil, die war so top. Ja, das kann mir keiner nehmen und das sind einfach Erinnerungen, die für immer bleiben.
Wir reden über viele Hochs in deiner Karriere. War auch ein Tiefpunkt, dass dein jetziger Trainer hier bei den Bayern dich vor Olympia rausgenommen hat?
Hundertprozentig. Also
habt ihr das besprochen?
Jetzt im Nachhinein nochmal?
Oder er wird es dir da sehr klar erklärt haben wahrscheinlich?
Im Sommer, ja. Also es war für mich, ich glaube, sogar so mit die schwierigste Entscheidung, mit der ich die verarbeiten musste.
Okay.
Weil ich es nicht ganz verstanden habe. Und das musste ich erstmal akzeptieren und brauchte dann natürlich auch meine Zeit. Aber im Nachhinein ist es Teil des Sports. So, manchmal bist du dabei, manchmal bist du eben nicht dabei. Und ich glaube, die Entscheidung fiel Gordy auch auf gar keinen Fall leicht. Also, das habe ich mit ihm gesehen, als ich das private Gespräch mit ihm hatte. Das habe ich jetzt auch im Nachhinein gesehen. So, ich war in Paris beim Team, ich habe mir Spiele angeguckt. Man hat schon bemerkt, dass es ihm leid tut. Und das war mir eigentlich wichtiger, dass er mich auch irgendwie versteht, dass ich mich sehr auf diesen Sommer gefreut habe und dann natürlich auch enttäuscht war in einer gewissen Art und Weise. Aber ja, im Nachhinein, also ich mag Gordy noch immer wie davor. So, ich akzeptiere seine Entscheidung, aber habe seine Entscheidung akzeptiert. Deswegen ist alles entspannt.
Die Geschichte wird ja auch rund, weil er dich jetzt hier beim FC Bayern Basketball haben wollte. Wer hat den ersten Kontakt gemacht? Wie kam es dazu vor, ja, wahrscheinlich schon einigen Monaten?
Schon vor ein paar Monaten hat Gordy mich mal angeschrieben, so wie ich denn mit meiner Situation zufrieden bin.
Also Gordy macht das selber?
Gordy hatte mich angeschrieben. WhatsApp. Genau. Mhm. Dann hat er mich dann angerufen, hat auch ein Telefonat. Ja, dann hat er schon probiert, mich herzuholen. Aber ich bin, ja, ein Mensch, der nicht schnell aufgibt und der sich gerne durch harte Situationen auch durchfightet. Und wie gesagt, es war das erste Mal, dass ich nicht gespielt habe. Und ich bin dann nicht ein Mensch, okay, ich will dann direkt weg, sondern ich will mich da durchkämpfen. Ja, aber irgendwann war es einfach so, dass ich auch irgendwie Spaß am Basketball verloren habe. Und dann hatten Gordy und ich nochmal Kontakt. Bei Bayern hat sich nichts geändert. Nur bei mir hat sich dann sozusagen was geändert, dass ich auch wirklich herkommen wollte oder will.
Wann hast du diese Entscheidung getroffen? Weißt du den Tag noch?
Das war erst so im Kopf, hatte ich schon die Entscheidung, aber die Option, glaube ich, seit 2025 ungefähr. Und dann hatten wir in Istanbul nochmal einen Trainer gewechselt, so klar, dann wartet man erstmal ab, wie es dann wird. Aber es wurde nicht besser, sondern ja, eher noch schlechter, weil wir noch einen neuen Spieler geholt haben und dann war für mich klar, ich will aus Istanbul weg. Mhm. Und am liebsten zu den Bayern.
Und wirst hier mit offenen Armen empfangen. Genau. Mit welchem Gefühl bist du gestern das erste Mal auf diesem auch sehr besonderen Boden im BMW Park gewesen?
Ich war aufgeregt auf jeden Fall. Aber ich habe mich irgendwie schon als Teil der Mannschaft gesehen so, und habe mich total wohl gefühlt. So, vor allem in der zweiten Halbzeit auf dem Feld einfach wohl gefühlt, als wäre ich mit den Jungs schon seit Anfang des Jahres. Ja, und auch abseits des Feldes. Also jeder hat mir hier geholfen die ersten Tage, wenn ich was brauchte. Jeder war für mich da, Co-Trainer, Leute aus dem Office, alle. Deswegen, ja, mit einem sehr, sehr positiven Gefühl bin ich hier empfangen worden. Und dafür bin ich natürlich echt, echt dankbar, weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich.
Und das war gestern auch interessant zu sehen, die Fans, es gab jetzt keinen frenetischen Jubel im Sinne von Justus Hollertz ist endlich da, sondern es war irgendwie so normal. Mhm. Ich hatte so das Gefühl, okay, ja, weil er schon seit Monaten da ist, aber das war ja gar nicht so, ne? Der Stadionsprecher hat dich da entsprechend angekündigt, zack, dann warst du da. Und es war irgendwie gefühlt wie immer.
Ja,
aber
ja.
Trotzdem ein ganz besonderer Moment, selber dann auch wieder beteiligt zu sein, ein Spiel zu drehen. Es gibt einen interessanten Vergleich. Geh nochmal in die Geschichte zurück. Du bist Teil der großen Basketballgeschichte rund um den WM-Titel. Es gibt einen anderen aus den 90er Jahren, einen Point Guard. Und da sagen einige Experten, vom Spielstil bist du wie er. Weißt du, von wem ich rede?
Leider nicht.
Kai Nürnberger.
Okay.
Erinnerst du dich an Kai Nürnberger? Wahrscheinlich nicht, ne? 1903, nee, da warst du nicht geboren, da kannten sich wahrscheinlich deine Eltern noch gar nicht. Scheiße, stimmt. Ja, du bist Jahrgang 2001. Kai Nürnberger war ein ähnlicher Typ wie du und ist eben 1993 mit der deutschen Mannschaft, damals mit Svetislav Pesic Europameister geworden. Und das gibt deine Pässe, dein Pick and Roll, so wie du es spielst, so wie du es angehst, die Aggressivität zum Korb. Er war auch ein bisschen wie du. Das fand ich ganz interessant vom Vergleich, aber noch spannender, dass du das noch nie gehört hast.
Ja, muss ich mich mal hier nach.
Guck dir mal alte Videos an von Kai Nürnberger. Ja. Freunde, Bekannte, auch hier im Team, sie nennen dich Juice. Wo kommt Juice her?
Von Heiko Schafasik. Mit dem habe ich ja in Hamburg gespielt. Und in Hamburg hatten wir immer Starting Five gegen das zweite Team gespielt. Das zweite Team war Team Deutsch, gefühlt.
Ja, ja.
Also Heiko, ich, Marvin Ogunsipe, Malik Müller, Jürgen Rich, so. Und ich glaube, wir haben wirklich das erste Team über Wochen, jedes Training fertig gemacht. Und manchmal bin ich halt, habe ich zerstört und dann kam irgendwann von Heiko, the juice is loose. So, und dann hat er das durch die Halle geschrien und seitdem, ja, Juice. So. Und es ist auch für alle einfacher, also für Amerikaner als Justus. Also. Und ich fühle mich einfach wohler mit Juice, so. Deswegen, seitdem ist Juice integriert und ja.
Und gehört zu deinem Leben?
Gehört zu meinem Leben.
Was sagt Mama?
Augenstern.
Augenstern? Also in der Familie sagt keiner Juice.
Nee, in der Familie sagt keiner Juice. Juice. Die haben alle noch ihre eigenen Spitznamen. Juice ist im Basketball, abseits, ne. So auch meine Freunde, meine guten Freunde und so nennen mich anders.
Wie nennen die dich denn?
Das bleibt privat.
Aber Augenstern von der Mama haust
du raus. Augenstern nur von der Mama.
Schöne Grüße an die Mama, die hört diesen Podcast bestimmt, oder? Sagst du ihr Bescheid. Mama, Grüße nach Hamburg. Du weißt, dass hier bei den Bayern hinter den Kulissen, du hast gerade gesagt, alle haben dich toll aufgenommen, das ganze Office und so weiter, dass wir einen Praktikanten bei uns haben, den Armin, der sieht ja aus wie aus dem Gesicht geschnitten.
Aha.
Hast du in den letzten Tagen schon davon erfahren?
Das war das Erste, was ich mitbekommen habe, was mir erzählt wurde von Nils, Joe und Andi.
Ja, ne? Tatsächlich. Ne? Also Nils, Joe und Andi erzählen dir, da ist einer, meinen, der sieht aus wie meinen, du.
Juice, weißt du, was uns gestern aufgefallen ist?
Ja.
Wir haben ja einen, der sieht genauso aus wie du.
Ja. Und den nennen die auch Lil Juice. Wirklich kein Scheiß. Schöne Grüße an dieser Stelle an einen, der übrigens auch sehr in dieser Produktion des Podcasts beteiligt ist. Ehrlicherweise ist er da hinter dieser Kamera. Für alle, die es wirklich so, als ob man in den Spiegel schaut. Aber das vielleicht nur am Rand. Es ist ein sehr familiäres Umfeld hier. Wenn man sich beispielsweise diese Doku auf Magenta anschaut, The Huddle, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Hast du gesehen?
Ja, klar.
Ne, die Szene, wo die alte Meistermannschaft hier ist, wo Marco davon spricht, von der Organisation, dass alle ein Teil davon sind. Es ist so wirklich so ein, ich habe immer so das Gefühl, es ist eine kleine Insel, eine Family-Insel in diesem großen Tanker FC Bayern, die aber irgendwie für sich steht. Ist es auch das, was du hier fühlst, Family?
Auf jeden Fall, also die ersten Tage auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht lange hier, aber wie du schon meintest, so in der Doku hat man es ja gesehen. Es ging ja nicht wirklich nur um die Basketballmannschaft, es ging ja auch um das alles. Also das alles drumherum, so das Office, wie da alles funktioniert. So, ich glaube, das zeigt ja auch einfach, dass FC Bayern Basketball nicht nur die Mannschaft ist, sondern das Ganze. Und ja, die ersten Tage auf jeden Fall. Also ich freue mich einfach wirklich, das jetzt noch weiter erleben zu dürfen für die nächsten Jahre und blick darauf positiv. Also wie gesagt, ich freue mich einfach, Teil von der Familie zu sein.
Eine große, große Gemeinschaft, die hier auch die Kinder toll integriert von den Spielern und so. Das ist fantastisch zu sehen mit dem Blick von draußen. Gordon Herbert ist ein Trainer, der immer wieder ja auch dadurch besticht. Klare Ansagen, eine klare Teamstruktur, jeder hat seine Rolle und Ziele. Ich erinnere mich, und wir haben in der letzten Folge mit Gordon Herbert ja auch nochmal darüber gesprochen, über Visionen, wie er damals gesagt hat, drei Jahre, drei Medaillen. Das hat fast funktioniert. Damit, ich weiß noch genau, in dieser Pressekonferenz damals, wie die Journalistenkollegen sich alle angeguckt haben, so, was redet der da? Ne? Also so im Moment ist eine EM, dann kommt eine WM und dann kommt Olympia, wie ja. 3 Jahre, 3 Medaillen. Hier hat er das Ziel ausgegeben vor der Saison, Final Four, Euroleague. Aus deiner Sicht, wie wahrscheinlich ist das?
Ich glaube wahrscheinlich. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, als Team ein Ziel zu definieren. Und ein Ziel zu haben, worauf du hinarbeitest. Und ja, jeder im Team hat einfach vor den Augen, okay, Final Four. So. Und das ist einfach wichtig, weil als Spieler weißt du, okay, Playoffs sind die erste Etappe, die wir dann haben. Dann, es gibt eine Serie von 5 Spielen, so du musst nur 3-mal gewinnen, dann bist du im Final Four. Also ich glaube, deswegen ist es, die größte Hürde wird sein, glaube ich, in die Playoffs zu kommen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie der Spielplan ist, aber ich meine, mit diesem Heimvorteil im SAP Garden, wo man erst 2 Spiele verloren hat, glaube ich, dass es auf jeden Fall möglich ist.
Warst du schon im SAP Garden?
Ich persönlich war ich noch nicht da.
Wahrscheinlich nicht, ne? Also in diesen Tagen. Ne? Nee. Geht ja jetzt dann demnächst gegen Berlin beispielsweise. Und auch interessant, dass endlich mal auch ein BBL-Spiel dort stattfindet, finde ich gut. Wobei auch diese Halle sehr besonders ist. Wir sitzen in den Katakomben des BMW-Parks, wo du gestern deinen ersten Auftritt hattest. Das ist schon auch eine sehr eigene Atmosphäre hier, ne?
Ja, also ich kann es ja nur als...
Du kanntest es als Gegner.
Als Gegner, genau. aber ja, es ist... Also was ich hier faszinierend fand, ist, wie verwinkelt und wie groß es dann doch eigentlich ist. Und ich glaube auch, dass die Stimmung deutlich besser wurde über die letzten... Wann habe ich das letzte Mal hier gespielt? BBL vor drei Jahren. So, dass die Stimmung auch einfach echt besser geworden ist und ja, sehr gut ist. So, deswegen, also auch die Fans sind begeistert. So, das hatte ich, vielleicht liege ich auch falsch, ich weiß es nicht, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber vor 3, 4 Jahren hatte ich das Gefühl, dass es noch nicht so war.
Es hat sich auch entwickelt und es ist einfach mittlerweile natürlich nicht nur durch die Erfolge, sondern auch durch die Nahbarkeit wirklich für die Fans ganz, ganz attraktiv geworden, diesen Verein, diese Mannschaft vor allem auch zu unterstützen, weil es eben auch eine sehr harmonische Mannschaft ist. Ich glaube, das überträgt sich dann auf die Zuschauer, dass die merken, okay, da sind Jungs, die sind nahbar, das sind Jungs, die schreiben Autogramme, die machen Fotos, die machen Selfies mit ihren Kindern, die sind ja teilweise dann noch irgendwie 1, 2 Stunden nach dem Spiel, auch seid ihr dann alle noch in der Halle und auch dann noch für die Fans da, die entsprechend noch warten und für die ist ja wieder, ein Foto mit dir ist für manche Menschen ein Riesenmoment. Das muss auch manchmal erstmal in den Kopf, glaube ich, rein, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall komisch.
Skurril. Der kleine Juice aus Hamburg, was wollen die jetzt ein Foto mit mir? Weißt du diesen Gedanken so?
Was will man denn jetzt damit? Nee, aber das sind ja wirklich Sachen, die man sich als kleiner Junge auch gewünscht hat. So, deswegen ist es für mich selbstverständlich, dass ich mir da die Zeit nehme und ja, einen kleinen Jungen happy mache oder ein kleines Mädchen happy mache oder selbst einen Erwachsenen happy mache. Also ich glaube, die Zeit sollte man sich nehmen und die Zeit ist auch immer da.
Ja. Du bist jetzt noch nicht mal eine Woche in München. Wie sieht's aus? Bist du alleine gekommen? Du bist komplett erstmal auf dich gestellt hier?
Ja, also ich bin alleine. Aber klar, also auf mich alleine gestellt bin ich nicht, weil mir alle helfen.
Wohnungssuche läuft?
Ja, schwieriges Thema, aber
vielleicht hört uns jemand.
Die ersten Schritte wurden in Angriff genommen.
So, das heißt aber, das ist ja auch für dich jetzt ein langfristiges Projekt, ne? Ein Vertrag bis 2028, den unterschreibst du jetzt nicht einfach so, sondern das ist ja natürlich auch eine klare Botschaft. Hier wird meine basketballerische Zukunft mittelfristig auf jeden Fall sein.
Ja, also so wie gesagt, ich glaube, dass Bayern die nächsten Schritte gehen wird und genauso werde ich auch meine nächsten Schritte gehen. Und wenn man das zusammen machen kann, dann ist es doch für alle Beteiligten hoffentlich perfekt und das wünsche ich mir und das erhoffe ich mir auch.
Welche Rolle hast du im Team? Was hat Gordon Herbert dir gesagt?
Ich weiß noch gar nichts.
Ernsthaft?
Nee, ich...
Er hat noch nicht mit dir über Rolle gesprochen?
Nee.
Was hat er gestern zu dir gesagt? Geh raus und spiel und mach Körbe? Oder so?
Er hat einfach nur gesagt, you're gonna play on Sunday.
Das
so, und dann habe ich...
Wirklich?
Ja, also dann habe ich mit... mit Danny, mit den ganzen Assistant Coaches viel Video geguckt. Die haben mir geholfen während des Spiels mit System und allem. Mhm. Aber Gordy war einfach so.
You're gonna play on Sunday.
Also er meinte, du kennst ja viele Systeme, so du schaffst das schon. Und ich glaube einfach dadurch, dass ich mir das Vertrauen gegeben habe, habe ich mich auch wohl gefühlt.
Das ist so geil, weil er spricht ja immer von einem dieser Werte. Trust, Vertrauen. Und das ist der Beweis dafür. Ne?
Genau, hundertprozentig. Mhm. Also, ja.
Es ist total schön, dass du bei uns bist. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Das ist das eine. Zum Schluss eines jeden Podcasts muss jeder Gast durch. Ist aber auch schön, macht Spaß. Mhm. Immer so das ganz persönliche Power-Ranking möchte ich gerne von jedem unserer Gäste haben. Also deine drei Spieler, entweder Mannschaftskameraden aus der Vergangenheit, Spieler, Idole, NBA, keine Ahnung, Euroleague, gegen die du gespielt hast. Wer sind die Top 3 deiner persönlichen, ja, deiner persönlichen Favoriten?
Shane Larkin.
Mhm. Von dem du auch viel gelernt hast wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Ja. Top 3. Franz Wagner. Gegen den habe ich auch in der Jugend gespielt. Und
ihr seid ein Jahrgang, genau, beide 2001. Genau. Ich glaube, habt ihr nicht auch Auswahl zusammen gespielt?
Wir hatten so ein Talente mit Perspektive, das hatten wir zusammen gemacht, genau.
Das aber, ist zu sehen, ne? Oder ich meine, das ist einer deiner WM-Kollegen. Was der da jetzt auch, wie der jetzt wieder zurückkommt?
Ja. Direkt 25 im letzten Viertel.
Genau. Schießt erst 1 von 13, glaube ich, und dann macht er 25, Franchise-Rekord eingestellt. Ja. Tracy McGrady, der den eigentlich hatte bei den Magic, 25 Punkte im letzten Viertel. Das, also hättest du, oder anders, diese Karriere, das ist, also ich habe gestern einen Hot-Take rausgehauen bei uns in der NBA-Sendung, habe gesagt, für mich wird Franz Wagner irgendwann einer der Top 5 der NBA, wenn der so weitermacht. Ich weiß, das ist ein Hot-Take.
Ja, aber also, so mit der Einstellung, die er hat, mit den Anlagen, die er hat und den Ehrgeiz. Ich meine, ich kenne ihn seit über 10 Jahren und ich habe ja auch gesehen, wie er sich immer entwickelt hat und weiterentwickelt hat. Deswegen, also.
Ey, Skillset ist krass.
Skillset, also mit seiner Größe, der kann ja alles. So, deswegen, also, warum nicht?
Auf jeden Fall interessant, dass er zu deinen Top 3 gehört, finde ich super. Hast du noch einen dritten? Also Shane Larkin, Franz Wagner.
Mike James.
Für dich auch ein Idol oder warum der?
Für mich einfach der Spieler, der am schwierigsten zu verteidigen ist, den ich bisher, gegen den ich bisher gespielt habe.
Mhm. Warum? Was?
Der ist schnell, der ist athletisch, der ist stark. So, da kannst du nicht irgendwie mal einen kleinen Bump geben, sondern der gibt dir einen Bump.
Während er an dir vorbeizieht.
Genau, ist einfach abgezockt. Also so, den habe ich letztes Jahr probiert zu verteidigen, keine Chance gehabt. Also der direkt hat mich hoch zum ISO geholt und Leute, mach mal ein bisschen Platz, Buckets.
Ist das, also wenn das einmal passiert in dem Spiel beispielsweise, ist das dann etwas, was du die nächsten, keine Ahnung, passiert in der zweiten Minute, dann hast du das 38 Minuten im Kopf?
Kommt drauf an, ob ich spiele oder nicht.
Okay.
In dem Fall hatte ich es im Kopf, weil ich nicht mehr gespielt habe. Ja. Aber nee, das ist einfach Motivation fürs nächste Spiel. Aber ja, das war einfach so der Typ wirklich, der am schwierigsten zu verteidigen war bisher.
Ich danke dir für deine Zeit.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Justus Hollatz, gestern übrigens in der Planung auf dieses Gespräch hieß es noch, er hat Aufbautraining und ist dann sowieso hier in der Halle. Du bist extra für diesen Podcast reingekommen, weil Gordy dir freigegeben hat. Gute Leistung gestern.
Ja, ich brauchte dich mal. Ich bin ja schon alt.
Ja, ich bin schon alt. Da sagt der 23-Jährige zum 45-Jährigen.
Muss ich regenerieren.
Ja, dann du gehst dich jetzt regenerieren. Wir haben extra diese Couch hier aufgebaut gehabt. Ne? Wir hätten es auch im Liegen machen können.
Aber man muss schlafen.
Kommt man in den Moment. Vielen, vielen Dank. Danke. Willkommen bei den Bayern. Willkommen auch in diesem Podcast. Danke für wirklich tolle Worte und für einen schönen Blick so in deine auch ganz persönliche Vergangenheit, wie du tickst. Es war ruhig, es war lustig, es war aber noch nicht crazy. Irgendwann mal mit dir feiern gehen, das wäre geil. Ich
glaub, das wird vorstellen. Auf jeden Fall crazy.
Ja, das wird dann auf jeden Fall crazy. Justus Hollatz, ab sofort also im Trikot des FC Bayern Basketball. Wir werden an dir ganz viel Freude haben, da bin ich mir sicher. Vielen Dank.
Dankeschön.